Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Dantons Tod von Georg Büchner. Wir haben in der Biografiefolge ja schon etwas über die Hintergründe erzählt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
Also, ich fand den Text an sich ganz interessant und so weiter, aber es ist schon super kompliziert, da alles mitzubekommen, was die jetzt meinen. Man braucht schon sehr viel Hintergrundwissen oder ein bisschen Hintergrundwissen, um das alles einordnen zu können. Aber an sich hat mir die Geschichte schon gefallen, so aus einer Metaperspektive, sage ich mal.
Witzig, bei mir war es eher andersrum. Also ich fand, das war sehr gut geschrieben, so die einzelnen Sätze.
Ja.
Klangen auch alle sehr gut, die Aussagen waren teilweise irgendwie sehr deep,
sehr philosophisch. Ja, das auf jeden Fall, ja.
Aber so das Zusammen, der Inhalt insgesamt fand ich ein bisschen, also ich meine, man wusste schon am Anfang, worum es geht. Also das Buch heißt Dantons Tod, so. Der wird am Ende sterben, wow, Spannungsbogen null. Also stimmt nicht, aber...
Ja. Nee, also die Story ist schon so ein bisschen... Also wenn man sich überlegt, was da alles passiert in dem Buch, ist jetzt nicht unbedingt viel, aber es ist sehr tief, also da, es passiert nicht wirklich viel an großen Plot-Twists oder so,
Ja.
aber dafür dauert es halt ewig, dass das passiert, aber ja, egal.
Im Prinzip, da habe ich jetzt gar nichts mehr drüber nachgedacht, das ist eigentlich so Justiz-Novelle, oder?
Ja, also, eigentlich schon so ein...
sehr wichtiger Teil ist ja so ein Gerichtsverfahren.
Ja.
Mehr oder weniger.
Und das davor passiert, bis es dahin kommt zum Urteil dann auch.
Du hast es schon angekündigt, um das Ganze zu verstehen, braucht man ein paar historische Vorkenntnisse.
Ja.
Kannst du uns da mal ein bisschen einweihen? Also,
genau,
wir befinden uns ja 1794.
Richtig, am 24. März. Und das ist ja ein historischer Roman. Georg Büchner hat das in 5 Wochen einfach runtergeschrieben. Dann 1835 hat er es geschrieben und das ist auch das einzige Buch, das er dann auch veröffentlicht hat, während er am Leben war. Und er bezieht sich da auf echte Ereignisse, die passiert sind. Und ich glaube, Französische Revolution ist dir ein bisschen ein Begriff, was da ungefähr passiert ist. Die Sturm auf die Bastille, die französischen Leute haben aufbegehrt und sie haben sich gegen den König gestellt und haben dann eine Semi- Proktodiktatur da ein bisschen aufgebaut. Aber was ist wirklich passiert? Also das Land ist pleite, die Bevölkerung lebt in Armut und es hungert. Am 14. Juli, wie ich gesagt habe, wird die Bastille gestürmt und die Revolution beginnt. Der König wird abgesetzt und ein provisorisches Parlament gebildet, der Nationalkonvent. Das ist da, wo auch unter anderem Robespierre dann auch spricht. Die anderen Monarchien Europas fürchten um die Macht, das wissen wir, dass die das nicht so cool finden, wenn da Könige umgebracht werden. Deswegen wollen sie Frankreich angreifen. Und die Franzosen in der Hauptstadt Paris haben dann super Angst und bringen dann einfach ein paar Leute um im September. Das sind die bekannten Septembermorde. Da sind 1200 Gefangene ermordet worden. Und dieses Massaker ist eben sind diese Septembermorde. Aber er hätte einen Justizminister hätte das verhindern können. Und dieser Justizminister ist Danton. Und das wird ihn dann in diesem Buch noch sehr beschäftigen. Die exekutive Gewalt geht dem neu begründeten Wohlfahrtsausschuss über. Der sagt, wo es lang geht praktisch. Und ein Revolutionstribunal wird dann als judikatives Staatsorgan errichtet. Und ja, da gibt es zwei Möglichkeiten für ein Urteil. Und das ist entweder Freispruch oder Tod. Nicht sehr wirklich viel dazwischen. Nämlich gar nichts. Da werden 40.000 Menschen umgebracht, aufs Schafott geführt. Und der Nationalkonvent, wie ich schon vorher gesagt habe, ist dann die Legislative. Und der Nationalkonvent und der Wohlfahrtsausschuss, die bekennen sich dann zur Schreckensherrschaft. Und Robespierre treibt dies dann weiter voran. Das merken wir auch die ganze Zeit im Buch. Das ist eigentlich der treibende Faktor hinter dem Buch, Robespierre. Und Danton ist ja nicht so wirklich dafür, ein bisschen so dagegen. Und deswegen ist da so ein Konflikt zwischen Danton und Robespierre. Und hier beginnt dann die Handlung des Stückes.
Ja,
Am 24. März.
top zusammengefasst. Was jetzt ein bisschen gefehlt hat, das ergänze ich jetzt schnell, waren die Jahreszahlen. Also Ausbruch der Französischen Revolution mit der Sturm auf die Bastille war 1789. Die Septembermorde waren 1792. Ich glaube, 1793 wurde dann der König hingerichtet auf der Guillotine. Und das Stück spielt jetzt 1794.
Genau, zwischen dem 24. März und dem 5. April.
Also
Und
5 Jahre seit dem Ausbruch der Revolution, mehr oder weniger.
ja. Und 20 Jahre später hat dann Büchner das Buch geschrieben.
Ja.
Genau. Oder? Ja. Genau, aber es gibt ja so drei Interessensgruppen in dem Stück. Einmal Danton und Robespierre, so als Gegenspieler, und das Volk dann zwischendrin. Und da gibt es so ein, ja, was da passiert ist, werden wir dann jetzt gleich erfahren.
Ja, starten wir einfach gleich mal rein, ne? Bevor du jetzt hier noch irgendwas vorwegnimmst. guten Appetit. Okay, zur Inhaltszusammenfassung von der Weg wie immer. Wir haben uns den Text natürlich selber zu Gemüte geführt. Ich habe mich bei der Inhaltszusammenfassung aber auch noch anhand von zusätzlich von ein paar Websites inspirieren lassen. Das ist zum einen Lektürehilfe.de. Und zum anderen die üblichen bekannten Inhaltsangabe.de und studysmarter.de. Ich habe festgestellt, ich habe ein bisschen geguckt, ob ich vielleicht ein paar Alternativen reinkriege und nicht immer die gleichen hier nennen. Aber so viele Zusammenfassungsseiten gibt es gar nicht im Internet.
Ich habe
Also.
vom Residenztheater also die haben das aufgeführt und da habe ich ein bisschen was raus. Da fand ich, gab es auch noch ein paar interessante Anekdoten.
Ja, okay, perfekt. Beginnen wir mit dem ersten Akt. Wir haben die Szene, wir finden uns 1794 an einem Spieltisch in einem Salon und wir haben einen sehr nachdenklichen Danton. Er philosophiert über die Einsamkeit und darüber, dass man sein Gegenüber nicht vollständig kennen kann. Außerdem darüber, dass er seine Frau Julie, heißt sie,
Ja.
liebt wie das Grab, wie den Tod.
Ja.
Das ist schon Foreshadowing.
Schon ein bisschen. Ja. Er ist auf jeden Fall dekadent und neureich, einflussreich, und das sind alles Attribute, die Revolutionäre Robespierre nicht wirklich mögen. Deswegen gibt es eben dieses Spannungsfeld.
Dazu später mehr. Jetzt kommt
Ja.
Camille Desmoulins, ey, französischer Name, ne? Desmoulins,
Gut genug.
in diesen Salon und berichtet von der Guillotinierung, also der Hinrichtung von 20 Herbaratisten, eine Interessengruppe. Und die Anwesenden hier lehnen jetzt diese ausufernde Gewalt, die unter dem Verantwortlichen der Revolutionsführer, Danton ist auch ein Revolutionsführer, aber eben auch der Großrevolutionsführer Robespierre, lehnen die ab. Und das vor allem auch, weil das Volk immer noch arm ist und diese ganzen Hinrichtungen daran nichts ändern.
Ja.
Die zweite Szene beginnt damit, dass wir einen Souffleur haben, der auf der Straße seine Frau verprügelt. Es geht da ein bisschen um einen Streit drum, weil es ja angeblich die Tochter zur Prostitution freigegeben hat. Umringt werden die von sehr gewaltbereiten Bürgern, die auch sehr politisch sind. Und Robespierre kommt dann dazu, lädt sie so den Jakobinern ein und hält dann dort eine Rede, wo er seine Hinrichtung von den Herbertisten verteidigt. Und dann im gleichen Zug die Dantonisten, also die Anhänger und Freunde der gleichen Gesinnung von Danton, wegen Vergnügungssucht beschuldigt.
Ja, und Danton und Robespierre sind, wie schon gesagt, Gegenspieler, aber sie sind beide Jakobiner. Also es gibt verschiedene Gruppierungen, wie du sagst, Interessengruppen in der Französischen Revolution. In dieser Phase haben die Jakobiner die Gewalt, die Macht, und Danton und Robespierre sind beides Jakobiner, aber die haben trotzdem unterschiedliche Vorstellungen, was passieren soll. Wir haben jetzt hier kennengelernt, Danton will eine friedliche Revolution und Robespierre nicht. Der sagt, es muss passieren, was passieren muss. Und er wird aber trotzdem vom Volk, auch wenn, also das Volk hungert und es ist arm und es ist weit von Selbstverwirklichung und Genussleben entfernt, das zum Beispiel Danton hat. Und Robespierre kann da wirklich nicht wirklich viel ändern an der Situation, aber trotzdem wird er als der Unbestechliche und der Tugendhafte dargestellt von den Bürgern. Das finden wir eben in dieser Szene wieder und dann gehen sie in den Jakobinerclub.
Ja, Dator erfährt jetzt eben von, oder während er bei einer, eben, Dator erfährt, während er bei einer Prostituierten weilt, also man sieht schon seine Lasterhaftigkeit von diesem Plan, dass es hier Stimmen gegen ihn gibt. In der Rede von Robespierre wurde nicht direkt gesagt, dass Dator jetzt irgendwie angeklagt werden soll, aber das könnte man da sehr gut raushören. Und er vertraut aber darauf, dass der Konvent sich auf seine, also ihn nicht anklagen wird, sich auf seine Seite schlägt und er will nicht fliehen. Das ist ein Thema, das auch öfter mal wiederkommt. Er sucht dann das Gespräch mit Robespierre auf und hier rechtfertigt sich Robespierre damit, dass die Gewalt an den Herbertisten Notwehr war und Robespierre wird von Danton beschuldigt, dass er dem Volk Tugenden aufzwingt. Während eben Robespierre Danton beschuldigt, dass er eben nicht tugendhaft genug lebt. Und das Ganze endet dann damit, dass Danton geht und Robespierre einen Monolog hält, warum Danton vernichtet werden muss. So endet der erste Akt. Und damit gehen wir gleich über den zweiten Akt. Danton ist des Lebens müde. Er fühlt sich nicht gut. Und trotz mehrmaliger Hinweise von Freunden, er geht zum Beispiel mit seiner Frau spazieren und da erfährt er von dem Entschluss, der gefasst worden ist, ihn zu verhaften, hat immer noch Vertrauen in den Konvent und entschließt sich nicht zu fliehen.
Aber er ist ja dann trotzdem, er hat Vertrauen in den Konvent, wie du sagst. Ja, okay, aber er ist ja trotzdem, er verzweifelt da ein bisschen resigniert. Und er sagt ja immer wieder, sie werden es nicht wagen. Sie, meint er, die Anhänger von Robespierre, werden es nicht wagen, ihn hinzurichten. Und er ist ja auch ganz, ja, entschlossen, nicht zu gehen, wie du auch gesagt hast. Er sagt, nimmt man das Vaterland einen Schuhsohlen mit? Ich fand das so. So einen ganz interessanten Zitat aus
Der
dem.
Satz hat sich tatsächlich bei mir auch ziemlich eingeprägt und ist, glaube ich, so mit das prägnanteste, was ich
Ja.
jetzt, das prägnanteste Zitat, was ich daraus mitgenommen hätte.
Ja, er fällt da auch ein bisschen in Depression und macht sich auch selber verantwortlich für die Septembermorde, die da, oder dass er da, wir da hat machen lassen.
Ja, der hat die
Aber.
Gewalt nicht verhindert. Also er hätte da einschreiten können, aber statt, dass er was dagegen sagt, hat er die Stimmung sogar noch eingeheizt.
Ja.
Angeheizt.
Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass er sich trotzdem sagt, ja, es war ja Notwehr und ich konnte nicht anders und so weiter, oder? Das ist schon ein bisschen auch der Tenor,
Ja, das ist ein
den.
bisschen die Argumentation von Robespierre, aber ja.
Nee, aber auch über die Septembermorde von Danton sagt er es
Ja.
nicht auch.
Ja. Was jetzt folgt, ist das, was kommen muss. Danton wird verhaftet. Daheim kommen Soldaten, er wird in Gewahrsam genommen und jetzt erleben wir beim Konvent eine Diskussion mit, ob Danton wegen seiner besonderen Stellung als Revolutionsführer eine Sonderbehandlung erleben soll, aber da irgendwie nochmal besonders eine Rede halten darf oder ob er einfach wie jeder andere Gefangene behandelt werden soll, worauf sich dann geeinigt wird. Und das wird auch damit argumentiert, fand ich spannend, dass die Revolution eine Naturgewalt darstellt, die nicht aufhaltbar ist.
Ja.
Damit endet der zweite Akt. Wir kommen zum dritten Akt. Das Ganze ist ein Theaterstück, ne?
Ja, ist ein Drama.
Ja. Und wir finden uns im Gefängnis bei Danton und der erfährt von allen Seiten hier Feindseligkeit. Das liegt vor allem daran, weil ihm eben eine Mitschuld an der Gewalt in den Septembermorden gegeben wird. Und jetzt machen wir wieder einen Sprung, jetzt sind wir zurück bei der Gegenseite, bei der Anklägerseite, die überlegt, wie man das Gerichtsverfahren am besten manipulieren könnte, indem man bestimmte Geschworene auswählt. Der eine ist, glaube ich, die ganze Zeit besoffen, der andere hört nichts, wie auch immer, um die Verurteilung relativ rasch vonstatten gehen zu lassen. Dass die einfach sagen, ja, schuldig.
Und die machen das, weil eben Dantron so ein charismatischer Redner ist. Ja. Und deswegen, ja, fühlen sie sich das, also hätten sie keine andere Wahl, das zu machen.
Dantron darf jetzt trotz aller Widrigkeiten vor dem von ihm selbst geschaffenen, das finde ich immer irgendwie ein bisschen zynisch, Revolutionstribunal sprechen. Und er hat dort eine sehr großartige Rede, die auch beim Volk sehr gut ankommt, erzählt seine Verdienste auf, die er für die Revolution geleistet hat und bekommt dann eine große Begeisterung beim Volk, wird dann auch abgebrochen, weil sein Gemüt zu erregt ist. Und darauf folgt eine Gegenrede, mit der erneuter Verweis auf seine Lasterhaftigkeit das Volk wieder umstimmt.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass eben Hochverrat beschuldigt wird, weil er eben einen Staatsstreich geplant hat, aber das ist nur durch die Aussage eines Zeugen, der auch die ganze Zeit betrunken ist, deswegen wird er dann praktisch verurteilt.
Es gibt da wirklich so eine Verschwörung, wenn man so will, und zwar gibt es Pläne zu Dortons Befreiung, die geschmiedet wurden. Die wurden dann aber verraten und deswegen wurde dann wegen diesem Notstand tatsächlich die Prozessordnung geändert.
Aber er wollte ja auch gar nicht fliehen.
Ja, das stimmt. Das ein bisschen von außen drauf. Das ist blöd gelaufen. Und als die Prozessordnung eben geändert wird, dass man keine politischen Reden mehr halten darf, wird diese Unabwendbarkeit des Urteils allen Dantonisten klar. Und dann folgt eben, dass er wegen dieser Befreiungsaktion, der er eigentlich nichts kann, also das haben andere Leute geplant, wegen Hochverrat angeklagt wird.
Aber nicht nur er wird ja dann verurteilt und hingerichtet, sondern auch seine Freunde wie Camille, und er hat ja noch zu seiner Frau gesagt, ja, nee, ich kenne Robespierre, ich stimme den um, Danton kommt nicht um, ich auch nicht. Also vielleicht Danton, aber ich sicherlich nicht, nee, ich bin safe.
Camille hat so ein bisschen eine Sonderrolle, weil er, so wie ich das mitbekomme, ein Schulfreund
von
Robespierre war.
Das sagt er auch noch. Ein bisschen zusammen auf einer. Der hat auch gesagt, so, ja, Robespierre war ein bisschen so ein komischer Typ früher in der Schule.
Mal gucken, was die ganzen komischen Typen aus unserer Schulzeit herzumachen. Ein Podcast. Aber, ja.
Das ist keine Septembermorde.
Wir beenden den dritten Akt und kommen zum vierten Akt. Hier. Danton macht sich die ganze Zeit Sorgen. Am Anfang wurde schon gesagt, er liebt seine Frau sehr, dass er allein in den Tod gehen muss und seine Frau dann für seine Verbrechen irgendwie gefoltert wird und die Konsequenzen büßen muss. Seine Frau lässt ihm jetzt dann aber einen Brief übermitteln, dass sie auch beschließt, sich umzubringen, weswegen Danton sehr erleichtert ist. Bisschen komisch, also ein bisschen nachvollziehbar, auch ein bisschen komisch.
Ja.
Und die Dantonisten, das wird jetzt dann hier alles sehr episch, sehr dramatisch, bereiten sich dann zusammen im Gefängnis auf den Tod vor und es folgt dann eine sehr dramatische Hinrichtung. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch genauer drauf eingehen muss. Ein grausames Unterfangen. Und das, womit das ganze Stück endet, ist dann, dass Camilles Frau den Tod von ihrem Mann nicht mehr verkraften kann und deswegen sie läuft durch die Gassen und lässt den König hochleben, womit sie ihr eigenes Todesurteil gefällt hat.
Ja.
So viel zur Inhaltszusammenfassung.
Ja.
Ich würde sagen, gehen wir gleich weiter zur Interpretation.
Das hört sich gut an.
Ja, erstmal, was denkst du über das Ende? Also, warum kommt da jetzt Camilles Frau an dieser exponierten Stelle vor?
Um vielleicht nochmal als Ende zu zeigen, wie willkürlich und nicht nur willkürlich, sondern auch brutal die Französische Revolution ist. Also sie geht da durch die Straßen, lässt den König hochleben und dann ist sie einfach tot, obwohl sie eigentlich nichts gemacht hat, obwohl sie ja aus vielleicht verständlichem Grund so verwirrt ist, weil eben ihr Mann gerade gestorben ist und dass die Revolution einfach keine Rücksicht auf nichts nimmt praktisch.
Ja, also man muss natürlich sagen, dass dieses den König hochleben, das eine Provokation ist. Aber ansonsten zeigt das, finde ich, so ein bisschen die Willkür von dem Morden perfekt auf, oder?
Ja. Und das als letzte Szene, das muss man auch mal im Kopf behalten, dass was am Ende von einem Stück ist, genauso wie am Ende von einem Gedicht zum Beispiel, ist ja auch noch, wie du sagst, in der exponierten Stelle.
Ja. Und am Anfang.
Ja,
Aber da
stimmt.
kommt, dazu kommen wir gleich. Ich hab, möchte erst noch eine Interpretation, die ich auf Study Smarter gelesen habe, kurz erzählen. Und zwar, dass Danton so ein bisschen ein Märtyrer ist, eine Jesusfigur für die Revolution und Gerechtigkeit. Denkst du, das ist ein valider Ansatz oder?
Also ja, es ist ein valider Ansatz, aber ich glaube, das ist dann eine sehr moderne Auslegung von Jesus, weil wir haben einen nicht perfekten Menschen, der ja dargestellt wird mit seinen ganzen Lastern, die wir ja besprochen haben. Und ja, er will ja, also was ist denn Jesus? Jesus, also diese Jesus-Figur ist ja etwa jemand, der dann die Heiligkeit, etwas sehr, sehr Gutes präsentiert. Und klar, eine gewaltlose Revolution ist gut, aber da muss man auch erstmal, also wir wissen ja auch nicht, was Bücher unbedingt gedacht hat. Es gibt ja immer noch eine Diskussion darüber, ob das überhaupt ein Pro- oder ein Kontra-revolutionäres Stück ist. Aber das ist vielleicht eine Frage für später.
Nee, ich finde, das ist eine sehr gute Frage und ich würde jetzt einfach mal meinen Interpretationsansatz
Ja.
wagen, um damit vielleicht zu beantworten, was in meinen Augen, ist natürlich immer subjektiv, Büchner sich vielleicht dabei gedacht haben könnte. Erst noch zu dieser Jesus-Analogie. Also, ich kann natürlich sehen, woher das kommt und so, aber natürlich, also ich muss da jetzt natürlich was dagegen sagen. Also, sonst hätte ich das ja jetzt nicht erzählt und ja. Also natürlich ist Jesus jetzt auch nicht rein, wie du gesagt hast. So, also der hat auch bestimmte Laster, irgendwie rastet mal ein Tempel aus oder sowas. Aber was hier der Tor ja schon relativ prägnant im Stück auszeichnet, ist, dass seine Mitschuld gewissermaßen an diesen Septembermorden
Ja.
hat. Und dadurch ist er halt schon sehr sündenbehaftet, sage ich jetzt mal so. Deswegen der natürlich vielleicht als Märtyrer, das auf jeden Fall, aber als Jesusfigur ein bisschen raus
Zu
ist, meiner
viel.
Meinung nach.
Ja.
Er spiegelt aber, weil er sich deswegen immer so ein bisschen, ja, Gedanken macht, so ein bisschen das Gewissen der Revolution für mich wieder. Also so der eine Typ, der sagt, ah, ist das überhaupt gut, was wir hier machen? Und du hast ja schon sehr oft angedeutet, ich möchte das aber nochmal rauspointieren. Wir haben auf der einen Seite diesen Zwiespalt zwischen dem tugendhaften Robespierre, der nicht in Saus und Braus lebt, sondern zumindest, was wir mitbekommen, ein sehr nüchternes Leben führt, dafür aber als Resultat von seinen politischen Handlungen einen großen Gewaltkomplex nach sich zieht. Auf der anderen Seite den im Privaten lasterhaften Danton, der aber, was seine politischen Taten natürlich mit Fehlern angeht, aber zumindest von der Intention her für eine sehr friedliche Art und Weise steht, für eine sehr, sehr gerechte. Er versucht.
Um das kurz zu sagen, also er ist, wie du sagst, er ist tugendhaft. Als seine Verteidigung kommt ja noch ein anderer Freund von ihm und sagt, ich bin ja ein super tugendhafter Mensch und Danton ist auf keinen Fall schlechter als ich. Also das kommt ja auch zu seiner Verteidigung oder ein Grund, warum er nicht hingerichtet werden sollte. Also nur um das nochmal zu unterstreichen, was du sagst, aber mach weiter.
Ja, und wir haben jetzt hier diesen Machtkampf zwischen den beiden, also was dem zugrunde liegt. Ach ja, genau, ich wollte noch sagen mit dem Frieden bei der Tor, dass er ja das hier nicht den Wohlfahrtsausschuss, sondern das Revolutionstribunal, vor dem dann entschieden wird, also die Justiz im Prinzip, von dem dann entschieden wird, schuldig oder nicht schuldig, dass er das einberufen hat, um sowas wie die Septembermorde erneut zu verhindern. Also
Ja.
ja, war vielleicht nicht die optimale Lösung, bin sarkastisch alles, aber ja. Auf jeden Fall, so haben wir einmal den Machtkampf, wo Robespierre eben Einfluss gewinnen will, und er schafft dies mit einem Verweis auf den Lebensstil von Danton, also etwas Privates. Und so insgesamt hätte ich jetzt da rausgelesen, dass hier das Persönliche politisch gemacht wurde, was ja auch eine Forderung in der 68er-Bewegung war. So, das Private muss politisch sein, das Persönliche muss politisch sein. Und deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, warum hat, und daran ist dann eben die in Anführungszeichen gute Politik daraus gescheitert. Also meine Antwort auf die Frage, warum hat Büchner dieses Buch geschrieben? Für mich ist es, das Private darf nicht politisch werden, sondern die politischen Taten ist das, was zählt. Und ja, man kann nicht von einem Lebensstil von der Person auf die politische
Einfluss kriegen. Sehr langes Gegenargument zu einem Ad hominem-Argument, oder?
Wie meinst du Ad hominem?
Ad hominem ist doch, du greifst nicht das Argument ein, sondern den Menschen, der es vorträgt.
Ja.
Und das ist ja genau das, was Robespierre macht, wie du gesagt hast. Und ja.
Das ist für mich so ein bisschen das Ding. Was ist deine Interpretation? Was sagst du?
Ja, also hier natürlich immer die Frage, ist das ein Stück rebellisch oder nicht?
Sehr gut.
Allumfassende Frage hier. Ich finde, also ja, das muss rebellisch sein, allein weil es um die Revolution geht, um die französische Revolution geht. Und man kann nicht über ein so heißes Thema in dieser Zeit schreiben, und er war ja, weiß Gott, kein Monarch, und es nicht rebellisch machen. Also da muss auf jeden Fall eine rebellische Note drin sein. Also das kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Und viele Gelehrte haben ja die Revolution dann abgelehnt. Also ja, die Revolution war gut und so weiter, aber nachdem, was dann mit den ganzen Morden und Revolutionstribunal und so weiter passiert ist, das fanden sie nicht so gut. Und das macht ja auch Büchner. Büchner klagt die Schreckenherrschaft an, aber durch das ganze Stück wird dann auch deutlich, dass der Status quo nicht zu akzeptieren ist. Also es ist ja nicht gut, dass das Volk hungert. Es ist ja nicht gut, dass es einen Monarchen gibt und so weiter. Und genau die gleichen Kritiken gibt es ja in Deutschland. Nur halt, sagt er es in Frankreich, weil es da schon offensichtlich ist. Und hier Danton, der hat zu spät agiert und deswegen kommt er um, und es ist schon ein bisschen so ein Mahnmal, und das soll uns daran erinnern, dass wir dann Demokratie und Revolution und so weiter nicht dem Hass und Terror überlassen, und sondern ihm dann entgegenstehen, dass wir sagen, okay, nee, lass mal nicht so viel morden. Und etwas bisschen
sehr schön ausgebildet.
Ein bisschen weniger politische Kritik webt Büchner dann in die Dialogen ein. Er lässt ja Camille, den Nachnamen spreche ich nicht aus, dass du dich schon vorhin drüber gestolpert, und Danton bespötteln, ich meine, die sind ja auch reiche Leute, die am oberen Ende der gesellschaftlichen Rangleiter stehen, wie die einfachen Leute, die es flach und eindimensionalen und hochkünstlichen Theaterstücke dann bewundern, während sie die Realität, also Danton, in ihrer Komplizität dann verachten. Was ja auch ein bisschen komisch ist, so zwischen zwei Extremen zu sein, aber das ist auch was, also ich finde, ich weiß nicht, vorhin gesagt, ist es Pro- oder Kontra-Revolution? Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist, wie macht man eine Revolution richtig? Und hier ist wird aufgezeigt, was eine Revolution falsch macht. Also für mich ist das klar pro Revolution, nur sagt man halt, okay, so nicht.
Also wieder ein hessischer Landbote, da hatten wir auch schon, dass bestimmte Fehlsachen angeprangert werden, und hier wird jetzt angeprangert, wie man es nicht macht.
Beziehungsweise wird ja Dantons Ansichten einer gewaltlosen Revolution ein bisschen verherrlicht. Ist ja alles ein bisschen dramatisch und so weiter.
Ja. Ich finde es immer lustig, dass Dator als so jemand Sündenhaftes betitelt wird und im Buch anscheinend auch ist. Also er sitzt ja erste Szene am Spieltisch im Salon, im Casino im Prinzip. Dann besucht er eine Prostituierte im Stück. Also da scheint was dran zu sein, das finde ich witzig. Ja, aber um an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, ich bin mir auch immer so ein bisschen vorgekommen, also wie macht man eine Revolution nicht, wie in Monty Pythons Film Leben des Brian. Da gibt es auch die Volksfront von Judea, heißt sie, glaube ich. Die ganze Zeit nur reden und dann aber nichts machen. Also die ganze Zeit von Revolution reden. Und so ein bisschen kam das mir auch vor. Also eigentlich will man die Armut in der Bevölkerung beseitigen. Und hier Gerechtigkeit im Land schaffen, nicht mehr nur die Adligen leben saus und braus, sondern alle sollen davon irgendwie teilhaben. Und was machen sie? Die beschäftigen sich mit irgendwelchen Machtkämpfen, reden, irgendwelches theoretische Zeug. Zu den Jakobinern muss man auch sagen, das ist zwar eine Interessengruppe, die sich fürs Volk einsetzt, die aber eher aus einem höheren, fast schon adligen Gefilde kommt. Ja. Und Dator und Robespierre, so wie sie rüberkommen, wie sie da, vor allem jetzt natürlich Dator mit seinem nicht tugendhaften Leben, es wirkt ein bisschen, als ob jetzt die Oberschicht darüber redet, wie man, also wie man die Unterschicht am besten
knechtet.
Ja, nicht knechtet, aber halt, wie man das Beste für die Unterschicht macht. Also Leute, die von was im Prinzip keine Ahnung haben. Und dazu kommt dann noch, dass das Volk im Prinzip als, also kommt mir so vor, als super dumm dargestellt wird. Sorry.
Ja, schon ein bisschen.
Also da hält Dator eine Rede, alle sind für Dator, lassen den hochleben, keine Ahnung. Dann kommt jemand und sagt so, aber der ist doch voll tugendhaft und plötzlich wollen sie seinen Tod. Ich also, also klar, große Massen funktionieren so, aber ich glaube, die Leute werden dafür dümmer verkauft, als sie sind.
Mhm. Ja, was man auch noch, du hast vorhin angesprochen, dass du es ein bisschen ironisch findest, dass er von dem Revolutionstribunal verurteilt wird, von dem das er erschaffen hat.
Ja.
Das ist ja ganz typisch, diese Aussage, die Revolution frisst ihre Kinder. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über Dantons Tod. Nur muss man auch sagen, ein paar Wochen später ist auch Robespierre und das Fallbeil gefallen.
Ich glaube damit, das auch war so der Höhepunkt von diesen Gutinierungen, damit endet das so ein bisschen, ne?
Genau, das ist so, das sagt man auch, die Revolution frisst ihre Kinder und das ist so das Ende von der Terrorherrschaft, von der Schreckensherrschaft, wie man sie, was dann die Gelehrten von der Revolution abbringen lässt.
Was das Ganze natürlich ein bisschen tragisch wirken lässt, dass Dator dann vor Robespierre ermordet wurde und nicht danach, wenn er doch eigentlich das friedliche, nach Gute will. Spannend ist auch, Dator hat auch so die Ansicht im Werk, dass das Morden nie enden wird und Frankreich jetzt absolut dem Untergang geweiht ist.
Ja, ich meine, man muss auch sagen, im Prinzip Terror zu verbreiten bringt nichts und Danton ist ja auch schon ein bisschen so ein Sündenbock von Robespierre, aber es bringt ja irgendwie nichts, hier eine Semidemokratie aufzubauen, alle umzubringen und am Ende kommt wieder Napoleon an die Macht. Also wir reden jetzt die ganze Zeit darum, dass hier Alleinherrschaft oder Machtkampf und so weiter und die ganzen Werte der Revolution sollen umgesetzt werden, aber was, und dann und Büchner wusste das ja auch, was danach passiert. Er ist ja 1813 geboren, oder? Da waren die napoleonischen Kriege schon fast vorbei. Er wusste ja, was passiert. Er wusste nicht nur, was mit Danton passiert in seinem Stück, er wusste auch, was nach Robespierre passiert. Er wusste, was nach diesem ganzen Stück auch noch passiert. Und das ist auch vielleicht noch eine Frage, was denn hier dieses Stück vielleicht auch mit Napoleon zu tun hat. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel ist. Aber ja, das
Ich finde es eher spannend, das ist jetzt fast schon abschlussfragenmäßig, aber eigentlich passt es jetzt eher perfekt in den Teil hier. Warum denkst du, hat er genau Dator gewählt? Er hätte ja auch irgendeine andere Person nehmen können.
Ich glaube, weil es so tragisch ist. Mhm. Weil wir haben eine Person, und Robespierre ist ja, den kennen wir noch bis heute. Also Dator habe ich noch nie gehört, aber Robespierre auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen, ich schätze mal, das war eine besonders schillernde Person, eine besonders krasse Person, die man auch noch, also zu Büchners Zeiten auf jeden Fall kannte wahrscheinlich. Und davon den Gegenspieler zu nehmen und da diesen den Fokus drauf zu legen, ich glaube, das ist dann besonders interessant. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel er wirklich komplett akkurat historisch ist, ob sich da wirklich alle Leute so umgebracht haben, ob das alles wirklich so dramatisch war. Aber es macht auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Ja, damit eigentlich am Ende. Ich habe ja schon gemeint, in der Biografiefolge, das ist so das einzige große Werk, das oder Literaturwerk, das für die Französische Revolution steht, deswegen auch oft in Frankreich aufgeführt wurde, kann man hier auch nochmal erwähnen. Ansonsten, das wäre die heutige Folge Spargel auf dem Balkon. Im Prinzip kann man jetzt abschalten. Wir stellen uns jetzt aber wie immer noch eine, ich mir ganz zu ernst gemeinte Abschlussfrage. Hast du was?
mach du erstmal.
Ich warte. Überleg noch wer. Aha.
Nein, ich weiß schon meine Frage.
Okay, gut. Also, ich habe mir ein bisschen was Originelles ausgedacht, habe ich aber ein bisschen verhauen. Also, es haut nicht so mega gut hin. Aber es ist originell, deswegen lass ich es auch mal sagen. Und zwar, wenn dieses Stück jetzt verfilmt werden würde, aber auf eher so eine sehr moderne, künstlerische, fast schon Brechtsche Art und Weise.
Okay.
Wo könnte man das gut spielen lassen? Also ich könnte einfach schon mal ein was vorwegnehmen oder ein was, wo ich mir jetzt irgendwie gedacht hatte, in den 68ern könnte man, glaube ich, sowas auch irgendwie sehr gut spielen lassen.
Aha.
Oder vielleicht zu einer anderen Revolution. Ja.
Gut, das ist ja eher so pro Revolution oder pro Thema, das es behandelt. Es gibt auch noch, gut, jede Revolution, stimmt, jede Revolution, 1918 Revolution funktioniert bestimmt natürlich auch, obwohl die ja nicht unbedingt schief gegangen, also nicht so schief gegangen ist, dass man da, also auch Kritik machen, bla bla, ja. Mhm. Aber ich glaube, es wird doch auch ganz gut jetzt in diese, also wirklich jetzt diese Zeit passen, wo wir sagen, okay, es muss eine Revolution stattfinden, sei es jetzt wirtschaftlich, sei es jetzt ökologisch, sei es jetzt ideell, sozial oder sowas.
Hä? Was für eine Revolution, Alter? Wo lebst
nein,
du?
Nein, also es muss so, also die Welt verändert sich, wir leben in ganz turbulenten Zeiten, oder?
Ja, keine Ahnung.
Wie die letzten 50 Jahre auch turbulent waren, das ist egal. Nein, aber.
Achso, das war so ein Running Gag mal.
Ja, ja. Gut, dass du dich jetzt dran erinnerst. Auf jeden Fall. Nee, aber dass wir jetzt sehen, okay, was funktioniert denn heute nicht? Also, es wird ja, werden ja Missstände von damals, von vor 20 Jahren aufgedeckt und wir können das ja auch jetzt machen. Wo sterben denn Leute unnötig? Also, in der ideellen Weise nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? In die Richtung?
Du meinst dann, dass Putin hingerichtet wird oder was?
Zum Beispiel.
Aber das haut nicht so ganz hin, der ist eher nicht so ein Dotor.
Der ist nicht so ein Dotor, nee. Der ist eher ein Robespierre, alle umbringen.
Ich glaube, historische Personen miteinander vergleichen, es geht nie gut aus.
Nee, also, es geht nicht gut aus.
Da gibt es immer was drin auszusetzen. Ich glaube, das kann man nicht machen.
Apropos historische Personen vergleichen, da bin ich jetzt dran. Sokrates kennst du, oder? Mit Schillingsbecher.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Genau. Der wollte ja auch, oder der hatte auch die Möglichkeit zu fliegen.
Warte, meinst du jetzt den von Platon oder den echten?
Den echten.
Okay.
Also den verklärten natürlich.
Okay.
Er ist ja verurteilt worden für die Verführung der Jugend, oder? Und hat er auch die Möglichkeit zu fliehen. Dator hatte auch die Möglichkeit zu fliehen.
Ja.
Hat es nicht gemacht, weil wer nimmt schon das Vaterland an den Schuhsohlen mit?
Richtig.
Was würdest du machen als historische Person?
Also erstmal bin ich eine historische Person. Also du musst nicht sagen als historische Person, sondern... Nee, eigentlich bin ich noch eine rezente Person. Hoffe ich mal. Zur Veröffentlichung dieses Zeit-Podcasts. Also was würde ich machen? Würde ich fliehen? Ja.
Oder? Also Tod ist jetzt nicht so nice. Er hat das ja auch gemacht. Also er ist ja auch geflohen. Gut, er wäre jetzt wahrscheinlich nicht hingerichtet worden unbedingt, aber wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen. Er hat ja das Stück auch geschrieben, als er auf der Flucht war.
Ist auch geflohen, ja.
Deswegen, Büchner ist wahrscheinlich auch nicht so.
Ich möchte dazu was sagen.
Ja.
Ich möchte dazu was sagen. Auf jeden Fall, hier wird immer so ein bisschen argumentiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Sokrates war. Ich bin jetzt da nicht mit seiner Verteidigungsrede d'accord, aber...
Noch nicht.
Scheiße. Ich dachte, wir machen nur noch Literatur. Jetzt habe ich schon wieder viel mit heißem Brei rumgeredet. Weil hier bei der Tor wird ja so ein bisschen gemeint, dass es ehrenlos wäre. Also er vertraut auch auf das Tribunal und wie gesagt, Vaterland schwingt so ein bisschen mit, dass es ehrenlos wäre oder die Revolution verraten würde, wenn er jetzt fliehen würde. Das sehe ich eigentlich oder könnte ich jetzt argumentieren, genau gegenteilig, dass es eher feige ist, wenn man nicht flieht und sich in den einfachen, in Anführungszeichen, Tod begibt.
Ja.
Also ist es nicht
Ja.
viel, ja, feiger oder viel, viel mehr verraten der Revolution, wenn man sich, obwohl man weiß, dass man hingerichtet wird, dass das zulässt, anstatt zu fliehen und zu rebellieren, zu rebellieren. Also es wäre doch viel mehr, ja, es wäre doch viel mehr rebellisch, es würde die Revolution viel mehr voranbringen, wenn er noch am Leben wäre und meinetwegen aus dem Ausland diese Revolution unter Robespierre bekämpfen würde.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube, also das ist das Problem mit Geschichte ein bisschen. Also an sich hast du recht, aber wie wir vorhin gesagt haben, er ist ein Märtyrer der Revolution. Und man
Ja.
könnte ja auch argumentieren, wenn jeder fliehen würde, dann hat ja nur Robespierre die Macht in Paris. Das kann ja auch nicht sein. Und es müssen Leute sich dagegen stellen, es
Aber
müssen Leute
wenn er
sterben.
getötet wird, dann hat er auch nur die Macht in Paris.
Ja, er kann ja nicht alle Leute in Paris umbringen. Es muss ja, also so aus der ideellen Sicht kann man sagen, es muss sich ja jemand dagegen stellen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist jetzt eine
Ja,
andere
aber das,
Frage.
aber wenn er tot ist, dann kann er sich ja nicht mehr dagegen stellen.
Ja, aber andere, die ihn dann als Märtyrer sehen und dann aufgewiegelt werden dadurch.
Ja, gut, das ist, glaube ich, so ein bisschen, also das mit den Märtyrer-Diskussionen, dass man danach einfach holt und so, das ist nochmal eine andere Diskussion. Da bin ich jetzt nicht sicher, wie weit das, ja, müssen wir jetzt schauen. Bei Jesus hat es ganz gut funktioniert.
Zum Beispiel. Und Danton ist ja irgendwo in Jesus, oder nicht? Ah, nee, stimmt, haben wir gerade drüber
Laut
geredet.
Study Smarter schon.
Okay, ich glaube,
Ob
besser
es
wird's
nicht.
nicht.
Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.